Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode des Demokratzer Podcasts. Mit zwei Politikerinnen, einem Politiker und einem Vertreter der Wissenschaft sprechen wir in dieser Episode über das Thema Grenzüberschreitungen in Debatten. Beim Gespräch dabei sind Barbara Josi, sie ist seit 2018 Berner Grossrätin und präsidiert die größte Fraktion des Berner Grossrates, die SVP-Fraktion. Dann Kilian Baumann, er ist seit den letzten Wahlen Nationalrat für die Grünen. Christa Markwalder, sie ist seit 2002 Nationalrätin für die FDP und ehemalige Nationalratspräsidentin. Und Andreas Ladner, er ist Professor für Schweizer Verwaltung und institutionelle Politik an der Universität Lausanne. Das Gespräch wird von Sarah Bütikofer moderiert, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Zürich.
Wir wollen über Grenzüberschreitungen in politischen Debatten debattieren. Und wir haben ganz konkret zwei Fragen formuliert. Zum einen fragen wir uns, was zu tun ist, wenn gewählte Politikerinnen und Politiker sich eben rüpelhaft verhalten, wenn sie vielleicht sogar mit Äußerungen operieren, die an gewissen Grenzen ritzen, vielleicht sogar von strafrechtlicher Relevanz wären. Und andererseits möchten wir auch darauf eingehen, dass es mittlerweile eben so ist, dass es diverse Parlamentarierinnen und Parlamentarier, aber auch Exekutivpolitikerinnen und Politikerinnen gibt, die mit sehr weitgehenden Drohungen und Anfeindungen konfrontiert sind. Und wir fragen uns, was soll man in einem solchen Umfeld machen?
Demokratie.
Ich möchte gleich Sie, Frau Josi, zuerst fragen. Sie sind Gemeinderatspräsidentin. Das ist ein Amt, das eben im Kanton Bern so heißt. Vielleicht können Sie noch kurz einleitend erklären, was es genau ist, vor allem für die Zuschauenden, die nicht vertraut sind mit dem Kanton Bern. Sie haben sehr viel Kontakt mit den Menschen in Ihrer Gemeinde, sehr viel Austausch. Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, Sie erleben dabei eigentlich viel Dankbarkeit, aber bisweilen eben auch Frustration oder Enttäuschungen, die oder über Dinge, die nicht erfüllt worden sind, dann eben Unzufriedenheit. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Vielleicht zu der Frage, was der Gemeindepräsident, Gemeinderatspräsident, das ist der Unterschied. Das ist vor allem eben im Berner Oberland wahrscheinlich verbreitet, dass der Gemeinderatspräsident oder in meinem Fall die Gemeinderatspräsidentin, die führt die Gemeinderatssitzungen, also ist die Exekutive die höchste und der Gemeindepräsident ist der Ombudsmann, er repräsentiert die Gemeinde, führt die Gemeindeversammlung und nimmt in meinem Fall mir sehr viel Arbeit ab, indem dass er auch die Gratulationen macht und da bin ich froh, dass ich das so abgeben kann, ja. Und wie Sie gesagt haben, ich bin seit 2005 im Gemeinderat von Wimmis und war ein Quereinsteiger in dem Sinn, dass ich nie in einer Kommission mitgearbeitet habe. Ich bin dann direkt still gewählt worden, eben nicht gewählt, das zweimal hintereinander. Und was mir nicht bewusst war zu diesem Zeitpunkt, dass man, wenn man politisch aktiv ist, dann ist man eine öffentliche Person. Und was bedeutet das zu sein, eine öffentliche Person? Man ist nie mehr privat unterwegs. Und da hat sich mein Leben schon ein bisschen verändert, weil ich fühle mich sehr wohl in der Gesellschaft. Ich bin auch, pflege meinen Freundeskreis. Ich bin gern mit Menschen zusammen. Und von diesem Zeitpunkt an, als ich dann eben auch im Gemeinderat war, war das viel schwieriger, weil man ist dann nie mehr die Josi Bärbel oder vom Hasli. Nein, du bist die Gemeinderätin und bist immer wieder auf das angesprochen und da kommt Frust und Freude. Und meistens ist eben der Frust, der zum Ausdruck gebracht wird, so, oder wenn man am Stammtisch sitzt und mit dem, das war in meiner Anfangszeit schwierig, mit dem umzugehen, aber ich kann schon sagen, mittlerweile, also schon längstens, also die Dankbarkeit oder auch die Freude, die überwiegt immer noch. Man lernt damit umzugehen und man weiß, dass man auf die Leute zugehen muss und man muss immer ein offenes Ohr haben und man muss sich unterhalten mit und man muss sie vor allem ernst nehmen. Das ist, dass die Leute ernst nehmen und nicht sagen, ja, man kann das sagen, manchmal auch in der Gemeindeverwaltung, wenn man sagt, oh, das ist ein Störmio. Ja, das gibt es ja in jeder Gemeinde, aber wenn man eben genau diese Leute nicht ernst nimmt, dann kann etwas entstehen, was nicht nötig ist.
Dann gehen wir vielleicht jetzt zu Herrn Baumann.
Ja, ich war sehr stark in den Medien zu den Agrarinitiativen und durch das hat es auch gewisse Emotionen ausgelöst und durch das, durch diese Emotionen, die aufgeschürt wurden, habe ich auch sehr viele Drohungen erhalten, also in den üblichen sozialen Medien, Kommentarspalten, aber dann halt auch Drohungen mit Briefen, so zum Beispiel, wir zünden dir das Haus an, oder es wurden auch Briefe verschickt mit, wir wissen, wo die Kinder in die Schule gehen, wir wissen, wo der Kleinste in die Kita geht und einfach alles Drohungen in diesem Rahmen. Und das hat mir schon den Eindruck erweckt, dass es zugenommen hat zur Zeit, wo meine Eltern in der Politik waren. Oder? Und jetzt mache ich mir viele Gedanken. Hat es wirklich zugenommen? Es gibt nicht wirklich Zahlen dazu, ob es zugenommen hat. Was man sagen kann, ist sicher, dass die sozialen Medien haben, gab es damals noch nicht, oder? Früher gab es einfach den Stammtisch, wo dann ein bisschen Dampf abgelassen wurde. Heute haben wir das Ganze mit den sozialen Medien. Die Leute können sich in ihrer eigenen Blase auch ein bisschen hochschaukeln, natürlich. Das gab es damals nicht. Ich muss aber auch sagen, zu früher gibt es auch Punkte, die sich verbessert haben. Also das möchte ich wirklich auch erwähnt haben. Also zur Zeit, als meine Eltern in Politik waren, gab es auch eine mehrmals sogar agrare Initiative, die zur Abstimmung kamen. Und da war es auch sehr emotional. Und da wurden beispielsweise Strohpuppen in der ganzen Schweiz aufgehängt an einem Galgen und mit dem Namen von meinem Vater angeschrieben, oder? Und als Jugendlicher war das für mich sehr, das war eindrücklich, oder? Also ich konnte das nicht einordnen, was das heißt. Und jetzt bei diesen Agrarabstimmungen, diesen Frühling wieder, kam es auch dazu, dass wieder einzelne Bauern haben wieder so Strohpuppen aufgestellt, aber es ging kein Tag. Und also es kam ganz kurz in die Medien, aber als Skandal, und in der Kürze musste der Bauer das wieder wegräumen und musste sich entschuldigen und so weiter. Und vor 20 Jahren hat noch der Bauernverband ein Buch gemacht und dann alle die Strohpuppenbilder illustriert und das Buch herausgegeben. Also es hat sich schon etwas verändert in der Gesellschaft, wenn es eben gewisse Sachen nicht toleriert werden.
Ja, zunächst möchte ich eigentlich auch mit etwas Positivem beginnen. Und zwar habe ich mir während meines Präsidialjahres überlegt, wie bringt man Ruhe in den Saal, dass man anständige, respektvolle Debatten führen kann, dass man einander zuhört und der Lärmpegel nicht ins Unerträgliche steigt und dass einfach auch das Niveau wirklich eine Debatte ist, eine Auseinandersetzung mit Argumenten, die aber auch dann in der Bevölkerung gehört wird, abgebildet wird. Und ich habe dann das Motto Rispetto gewählt, im Sinne von Respekt vor den Institutionen, aber auch vor dem Rechtsstaat, vor den verschiedenen Minderheiten, Landessprachen und eben die Debattenkultur. Also Respekt vor den anderen Ratsmitgliedern. Und ich denke, das hat schon auch etwas ausgelöst. Also es war gerade eine neue Legislatur, es waren 53 neue Mitglieder im Nationalrat. Die kommen frisch an und haben natürlich auch, ja, wollen ihre Erfahrungen sammeln. Und das war auch gar nicht so einfach, quasi wieder dieses neue Parlament zu domestizieren. Aber ich glaube, wir haben dann wirklich auch ein paar Grenzüberschreitungen relativ rasch erlebt und dann versuchte ich, die auch bilateral zu klären und nicht irgendwie öffentlich zu rügen, sondern sie zum Beispiel in das Büro zu bestellen und mit ihnen diese Situation zu besprechen, dass das einfach nicht mehr so vorkommt. Ich glaube, da kann man wirklich auch quasi Vorbild sein oder auch vorbildlich sein. Und was sonst, so Erlebnisse gibt es zahlreichste. Also ich finde es ganz schlimm, was Kilian erzählt wegen den Kindern. Oder das finde ich, wenn ich angegriffen oder bedroht werde, dann kann ich mich für mich wehren, obwohl die Täter, muss man auch ehrlicherweise sagen, die werden selten gefasst, außer sie schreiben dann wirklich mit vollem Namen, und das ist mir auch kürzlich, jetzt schon wieder eine Weile her passiert, dass mir jemand einen Strick geschickt hat, bitte, ich soll mich endlich aufhängen, und ich habe das dann irgendwo dem Beobachter erzählt, und das ist dann, es ging genauso um solche Fragen, und irgendwie ein halbes Jahr später hat der Blick diese Geschichte gesehen und hat den Mann besucht, und der hat da irgendwie eine Konversation auf Twitter völlig falsch verstanden und hat gedacht, ich hätte seinen Lieblingsbundesrat Ignacio Cassis angegriffen. Dabei habe ich ihn voll verteidigt. Und eben, das hätte ihn dazu motiviert, aber das sei ja nicht weiter schlimm, hat er dann diesem Journalisten, der ihn besucht hat, erzählt. Mit dem Resultat, dass er mir dann noch einmal so einen Schmähbrief eingeschrieben geschickt hat, so quasi, also ich solle mich doch nicht beschweren, es hätte da schon viel Schlimmeres gegeben. Aber das Problem ist bei solchen Dingen immer, wenn man dann öffentlich darüber redet, gibt es sofort Nachahmer, oder? Ja. Und es gibt eben auch Briefe, über deren Inhalt ich gar nicht sprechen will, weil sie sind dann so detailliert mit der Bedrohung, die man einfach irgendwo eben am besten bei der Polizei deponiert, im Wissen darum, dass meistens halt gar nichts passiert.
Herr Lattner, Sie sind Forscher, Sie beschäftigen sich mit der politischen Kultur in der Schweiz, mit dem politischen System. Sie haben jetzt diese Schilderungen gehört. Frau Josi hat persönlichen Kontakt und erlebt im persönlichen Kontakt eben Reaktionen. Herr Baumann und Frau Markwalder, per Post oder auf den sozialen Medien, wie Sie jetzt geschildert haben, können Sie das auch ein bisschen einordnen? Gibt es Beobachtungen über die längere Zeit in der Schweiz? Was kann man dazu sagen?
Also ganz zuerst muss man mal sagen, das geht an und für sich nicht, dass Politikerinnen und Politiker direkt so angegriffen werden. Und das passt nicht in unsere politische Kultur hinein. Da, glaube ich, sind alle einverstanden. Wir sind ja immer der Ansicht, dass man in der Schweiz noch miteinander diskutieren kann und auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Und dann lässt man den Leuten ihre Meinung und macht andere Dinge zusammen, als über Politik zu reden. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn das verloren geht. Jetzt, was wir feststellen natürlich, sind Veränderungen im politischen System, also dass der Kontakt direkter wird zwischen den Leuten und den Politikerinnen und Politikern. Man geht nicht mehr über die Parteien, sondern man beschwert sich direkt, wenn etwas nicht funktioniert. Es gibt ja diese schöne goldene Regel, man sollte nie eine E-Mail sofort abschicken. Manchmal werden diese Regeln eben, oder wird diese Regel nicht eingehalten, dann geht das E-Mail zu schnell raus und man denkt nicht noch einmal nach. Aber diese Kontaktnahme mit den Politikerinnen und Politikern ist heute einfacher. Und entsprechend kommen dann auch Meldungen, die vielleicht so nicht erscheinen sollten. Dann haben wir, wir sehen das in den Gemeinden, wo man eben hört oder wo sich die Leute beklagen, dass da direkt reklamiert wird, weil die Leute weniger Distanz haben. Wir haben politische Auseinandersetzungen, die hart sind zum Teil. Wir haben teilweise eine Polarisierung. Das führt natürlich auch dazu, dass die Leute stärker reagieren und auch emotionaler reagieren. Das Interesse an der Politik steigt dann so, aber es gibt dann halt Leute, die nicht zurückhaltend genug sind und entsprechend sich auch so verhalten, wie sie sich besser nicht verhalten würden. Also es gibt schon Veränderungen, die stattfinden, und das führt dazu, dass das härter vielleicht wird, wobei, wenn man in die Geschichte schaut, also es hat immer schon harte politische Auseinandersetzungen gegeben, es hat immer schon Protestaktionen gegeben, die an die Grenze des Tolerierbaren gingen, es wurden immer schon Leute direkt angegriffen, also es ist nicht etwas das neu ist. Und ich habe gesagt, weshalb kann man es nicht erforschen? Weil was man früher machen konnte, hat vielleicht heute eine andere Bedeutung. Also man kann nicht einfach so das, was man hat, transponieren, weil man ist direkter im Umgang, man geht direkter, schneller an die Öffentlichkeit über die sozialen Medien. Und deshalb sind diese Vergleichbarkeiten auch nicht so einfach. Und es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Also wichtiger ist, dass man dem Sorge trägt, dass man schaut, wo es zu Grenzüberschreitungen kommt und dann entsprechend reagiert. Und wenn Dinge vorkommen, dass man das auch in einen Kontext setzt, für sich selber und auch für das Publikum. Und also wir sprechen ja dann noch über die Medien, aber das Erste hilft für sich selber. Was mir hilft, ist, wenn man sagt, alle meinen das oder es sind sehr viele Leute, dann sind es in der Regel eine bis zwei Personen oder vielleicht drei. Also man hat die Tendenz, diese Gruppe zu überschätzen und hat dann das Gefühl, ja, das ist so eine große Gruppe, die gewaltbereit ist schon fast. Und in der Regel sind es doch eher Ausnahmen oder ganz spezifische Leute, die diese Grenzüberschreitungen machen.
Frau Markwalter, ich würde Sie nämlich fragen, Herr Ladner hat jetzt die Polarisierung erwähnt, das zeigen auch internationale Studien, die Schweiz gilt als sehr polarisiertes Land, also das heißt die Positionen innerhalb des Parlaments zwischen den Parteien, die sind sehr weit auseinander. Sie sind schon lange Parlamentsmitglied, Sie haben das vielleicht auch ein bisschen erlebt allenfalls, wie diese Polarisierung zugenommen hat. Sehen Sie da Effekte, positive, negative?
Ja, also ich denke, die Polarisierung hat sicherlich zugenommen, auch mit dem Bedürfnis der politischen Parteien, sich als Parteien zu profilieren, eine starke Kontur zu geben. Das heißt auch stärkere Druck auf Fraktionsdisziplin. Man rechnet nicht so damit, eben früher saßen die Leute, also viel früher, nicht mal nach Fraktionen im Nationalrat, sondern die Westschweizer saßen noch zusammen etc. Und das hat sich schon sehr stark verändert. Aber gleichzeitig haben wir natürlich ein System, keine Partei hat die Mehrheit. Und deshalb müssen wir eigentlich glimpflich und freundlich miteinander umgehen. Also das heißt, wir brauchen immer eine zweite und dritte Partei, um im National- oder auch Ständerat Mehrheiten zu schaffen. Und diese ändern sich. Also wir sind nicht in einem System eben wie Deutschland, Frankreich etc., wo man Regierungspartei oder Parteien und Opposition hat, sondern wir arbeiten mit wechselnden Mehrheiten. Das heißt, wenn ich gestern zum Beispiel auf Kilian Baumanns Unterstützung zählen konnte, um einen Mittevorstoß zu bekämpfen, dann weiß ich, oder weiß Kilian auch, heute haben wir wieder gegeneinander abgestimmt bei der oder der anderen Frage. Also das heißt, wir können hart sein in der Auseinandersetzung bei divergierenden Meinungen, aber doch nicht so hart, dass ich nicht morgen wieder auf ihn zugehen könnte und sage, aber da haben wir doch wieder eine Gemeinsamkeit, weil da bräuchten wir wieder die gegenseitige Unterstützung. Und dies hilft schon sehr stark innerhalb des Parlaments. Also das merke ich auch im Austausch mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern anderer Länder, die eben einfach eingebunden sind in ihre entweder Regierungsparteien oder Oppositionsrolle. Das ist bei uns sicher das System hilfreich. Und am stärksten habe ich es auch gemerkt bei zum Beispiel Parlamentsbesuchen zwischen zwei, wirklich, ich sage jetzt, verfeindeten Parlamenten. Also ich habe mal Diskussionen zwischen serbischen und kosovarischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern geholfen zu moderieren. Und wir haben Wege und Mittel gesucht, wie können sich diese annähern. Und wir sind darauf gekommen, einfach alles, was nicht politisch ist, singt zusammen, spielt zusammen Fußball, aber in gemischten Teams, macht etwas zusammen, was keine, wo ihr aufeinander angewiesen seid, aber was keine politische Provokationen hervorrufen kann. Und solche Dinge bewähren sich eben auch. Und das ist auch das, ich sage, außerparlamentarische, also ich spiele jetzt keinen Fußball, aber solche Dinge helfen enorm, um eben auch persönliche Beziehungen zu knüpfen, um miteinander auch anderweitig ins Gespräch zu kommen und so auch wieder Allianzen schmieden zu können.
Ja, ja, ja. Es beginnt ja eigentlich eben im Kleinen. Also Sie haben jetzt Ihre parlamentarische Sicht dargelegt. Frau Jossi, ich möchte noch einmal Sie fragen als eben Gemeindepolitikerin. Sie sind viel mehr im direkten Kontakt mit der Bevölkerung. Und man weiß auch aus Untersuchungen in der Schweiz, haben die Menschen eigentlich sehr viel Vertrauen in die Politik, in unsere Institutionen. Allerdings ist es natürlich so, dass man ja nicht die ganze Bevölkerung abholen kann, auch nicht in der Gemeinde. Es interessieren sich nicht alle Leute für Politik und es sind nicht alle Leute empfänglich. Wie gehen Sie damit um?
Ja, leider interessieren sich immer weniger für die Politik und das führt vielleicht darauf zurück. Der Wohlstand macht alles möglich. Man muss auch nicht mehr kämpfen für etwas und durch das sieht man auch keinen Grund, vielleicht sich in der Gemeindepolitik stark zu machen. Oder eben, es gibt um ein Thema, um ein eigenes Thema, die Eigeninteressen, die werden sehr hoch gehalten. Ich habe das Gefühl, es hat sich schon ein bisschen verändert in den vergangenen Jahren. Aber ich probiere. Ich habe eine Sprechstunde ins Leben geführt. Also ja, ich habe gesagt, wir machen Sprechstunde viermal im Jahr und dann schreibe ich das aus im Anzeigen und dann können sich die Leute anmelden. Wenn niemand anmeldet, dann findet sie nicht statt. Und da haben die Bürger wirklich die Möglichkeit mit mir, nicht unter vier Augen, das mache ich nicht, weil dann weiß man nicht, was dann da geredet wird. Wir machen das zu zweit und dann können sich die Bürger wirklich darüber unterhalten, was wirklich nicht gut läuft in ihren Augen. Und das hat sehr großen Anklang gefunden. Da merke ich wirklich auch, die Akzeptanz kommt. Und ich hatte auch Leute, die kamen. Einer hat mir gesagt, ich komme als Letzter, einfach als Letzter. Und da habe ich gesagt, ja, dann komm auf die 7:30, dann bis 8 geht das. Und dann kam er und dann hat er eine Aperolplatte mitgebracht und ein Glas Wein und gesagt, ich will mal danken, was du machst für uns. Und ich finde das so toll, dass du deine Zeit opferst. Und ich denke, wenn man so mit den Leuten, das ist auf Gemeinde, mit den Leuten umgeht, da kommt schon viel zurück. Aber ich habe natürlich auch erlebt, was du vielleicht auch, Kilian, gesagt hast, die Wutbürger, die wirklich, vielleicht würden sie es nicht mehr sagen, 5 Minuten später, aber da ging es auch um ein heikles Geschäft auf Gemeindeebene. Und da hat mich ein Bürger angerufen und dann hat er mich gefragt, kennst du Günther Canun?
Hui.
Dann habe ich ihm gesagt, ja, den kenne ich. Ich bin in dem Alter, wo ich Günther Canun kenne. Aber ich kenne auch jemanden, der diese Frage gestellt hat, der bestraft wurde. Ich würde da ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Und er hat sich ja dann irgendwann mal entschuldigt. Aber das war für mich sehr grenzwertig, wirklich.
Ja. Vielleicht noch kurz die Erklärung, eben wer Günther Canun ist, für die, die das nicht mehr präsent haben. Eben, das war ein Angestellter der Stadt Zürich, ich glaube im Baudepartement, der eines Morgens beschlossen hat, dass er eben bewaffnet ins Büro geht und dann mehrere seiner Mitarbeitenden im Büro erschossen hat. Ja, das ist zwar jetzt ein ganz extremes Beispiel, das Sie geschildert haben. Vielleicht gehen wir nochmal zu Ihnen, Herr Baumann. Sie sind ja auch als Landwirtschaftspolitiker bekannt und das ist ja wirklich auch ein politisches Gebiet, in dem wirklich sehr harte Kämpfe ausgefochten werden. Wenn wir jetzt noch einmal auf die Konfliktlinien, auf die Polarisierung eingehen in der Schweiz, wie stellen Sie das fest jetzt vielleicht in Ihrem Bereich, in der Landwirtschaftspolitik? Also denken Sie wirklich, die Fronten haben sich auch verhärtet innerhalb der Leute, die eben in der Landwirtschaftspolitik tätig und aktiv sind?
Also zuerst vielleicht muss man sagen, ja, in der Landwirtschaftspolitik werden sehr auch emotionale Debatten geführt, aber da muss ich auch zurückkommen, was Christa Margwalder gesagt hat. Eigentlich unter den Parlamentariern habe ich ein sehr gutes Auskommen, auch mit den Parlamentariern, die ganz eine andere Position haben. Und ich werde es öfter jetzt gefragt, weil ich so häufig gegen Markus Ritter auf Podien war. Ja, sprecht ihr überhaupt noch zusammen? Und was ist eigentlich, redet ihr noch miteinander? Und da muss ich auch sagen, nein, wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis und wir fahren auch zusammen an Podien und diskutieren zusammen und so. Aber in der Debatte ist es eine harte Auseinandersetzung, aber man kennt sich halt auch im Parlament, kennt sich persönlich und man weiß auch, ja, vielleicht am nächsten Morgen sind es wieder ganz andere Allianzen und man ist aufeinander angewiesen und man ist ein bisschen, sie sind alle im gleichen Boot, gleich unter Druck durch alle diese Umstände. Also ich habe vor allem gemerkt, dass auch halt Leute, die einem dann nicht kennen, also wirklich wie einem einfach über die Medien wahrnehmen, dann kommt es darauf an, welche Medien sie konsumieren, und dann wird einfach ein Bild von einem gezeichnet, und dort erhalte ich eigentlich die größten negativen Reaktionen, oder? Also ich hatte auch so eben während diesen Abstimmungen damit, fast jeden Tag hat mir irgendein Bauer aus der Schweiz angerufen. Anfänglich habe ich noch immer das Telefon abgenommen und mit ihnen diskutiert. Also das ging aber natürlich dann irgendwie eine Stunde, und später konnte ich das nicht mehr, weil es wie zu viel wurde. Aber durch die lange Diskussion war es wieder, hat sich die Situation entschärft eigentlich. Also sie hat dann auch, okay, er hat auch Gründe, wieso hat er diese Position und so. Das konnte ich damit erreichen, aber ab einer gewissen Menge und einer gewissen Geschwindigkeit auch medial ist es halt wie nicht mehr möglich, alle so abzuholen. Und das sehe ich ein bisschen eben auch als die Gefahr, dass sich wie Parallelwelten entwickeln, wo sich Leute benachteiligt fühlen oder irgendwie abgehängt fühlen. Das sehen wir jetzt auch mit ganz unterschiedlichen Themen eigentlich, dass auch in ländlichen Gebieten sehe ich das natürlich stark, dass man einfach eben diese Diskussion, ja, der urbane Raum entscheidet aus, und wir verlieren wie gewiss ein bisschen Macht zu früher, und so diese Diskussion, oder die Leute ein bisschen auch skeptisch macht gegen all diese Entwicklungen.
Ja, also Sie haben ja jetzt gesagt, eben durch den persönlichen Kontakt kann man ja auch vieles abfedern. Und auch Frau Markwalter, Ihre Initiative war ja auch darauf ausgerichtet, eben sich wieder auf einer anderen Ebene zu finden. Jetzt würde ich vielleicht noch einmal Sie, Herr Lattner, fragen. Es gibt ja in den USA sehr viel Forschung zu dieser gesellschaftlichen Polarisierung, die eben auch darüber hinausgeht, dass es eben nicht nur im politischen Umfeld zu starker Polarisierung zwischen den beiden Parteien kam, sondern auch in der Gesellschaft. Also dass man heute eigentlich feststellen kann, dass die Parteisympathisanten der Republikaner nur noch in jedem Bereich schlecht denken und sprechen über die Demokraten und umgekehrt, oder? Das ist so das, was man in den USA feststellt, wenn man über längere Zeit die Gesellschaft quasi untersucht.
Ja, also glücklicherweise haben wir diese Lagerbildung nicht in der Schweiz. Also ist nicht vergleichbar, weil die Parteipräferenzen, die sind so durchmischt, und man findet überall Leute aus anderen Parteien mit anderen Vorstellungen, wie das gemacht wird. Und diejenigen, die wirklich so eingeschossen sind auf eine bestimmte Problematik, die sind sehr klein. Aber natürlich sieht man auch, was andernorts passiert, und man übernimmt solche Bilder und solche Verhaltensweisen, und ich überlege mir dann vor allem, was müsste man in machen, auf was muss man aufpassen, dass diese Gefahr bei uns nicht droht. Und diese Ansätze, die jetzt genannt wurden, eben der persönliche Kontakt, also ich finde diese Aperos oder diese Sprechstunden oder Kaffees, die man trinkt zusammen mit Leuten, das finde ich gute Ansätze. Ich finde auch die Kleinheit bei uns, die hilft natürlich, dass man die Leute kennt, weil ich finde es ganz wichtig, dass man, wenn man irgendeine Stellungnahme hört, dass man weiß, wer das gesagt hat und warum er das gesagt hat. Und wenn man das, dann versteht man es auch besser und kann auch besser erklären, weshalb man zu einem solchen Entscheid kommt. Und wir haben ein Verhältnis mit sehr vielen kleinen Gemeinden, mit Kantonen, mit vielen Kontakten auch, mit vielen Orten, wo man ja sich mit der Politik auseinandersetzen kann, und dem muss man gerade in größeren Kontexten dann auch Sorge tragen. Man muss das immer wieder erklären, und vielleicht sollte man auch halt ab und zu von gewissen Bildern und von einer gewissen Mediatisierung Abstand halten. Ich glaube, da rennt man den falschen Zielen oder Ideen nach, wenn es dann nur darum geht, dass man in die Öffentlichkeit kommt. Weil jeder weiß heute, was man machen muss, damit man in die Öffentlichkeit kommt. Und diese bewusste Provokation oder diese Grenzverletzungen, das sind so quasi die Freikarten in die mediale Öffentlichkeit. Und das hat man gelernt. Man weiß, dass man mit dem erfolgreich politisieren kann, weil gewisse Parteien das sehr erfolgreich vorgemacht haben. Und dann wird das kopiert. Und irgendwie muss man das, ja, man kann das nicht genügend oft sagen, dass das vielleicht kurzfristig etwas bringen kann, aber ich denke nicht, dass das nachhaltig und längerfristig erfolgreich ist, weil in der Politik geht es um Personen, die glaubwürdig sind, es geht um Ideen, die Leute zusammenbringen, und es geht nicht um Medienöffentlichkeit.
Würden Sie dem zustimmen, Herr Baumann? Weil manchmal steigt man ja in der Politik tatsächlich mit Extremforderungen in den Ring. Das gehört zum politischen Spiel, gerade wenn man den Status quo wirklich nachhaltig verändern will. Wo liegen da die Grenzen?
Ja, also grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Also jetzt auch im nationalen Parlament gibt es einzelne Politiker, die haben wirklich einfach als ihr Konzept, also einfach die Provokation, und sind mit dem auch bekannt und kommen mit dem in die Medien und werden auch wiedergewählt oder sind überhaupt in den Nationalrat gekommen durch einfach gezielte Provokation eigentlich immer. Und sie wissen das auch. Und das ist ihr System, kann man sagen. Wenn es ganze Parteien dann machen, dann habe ich auch wirklich einzelne Personen, da muss man sagen, okay, die finden ihre Wähler, und dann ist auch, gibt es das halt, aber wenn so eine ganze Partei nach diesem System funktionieren, dann macht mir das dann schon ein bisschen Sorge. Und vielleicht, ja, Extremforderungen, ich würde jetzt sagen, von Maximalforderungen werden halt gestellt. Also das wird auch von linker Seite, oder? Das sind wir auch angesprochen. Bei uns die jungen Grünen werden ja auch häufig als das sind jetzt wieder Extremforderungen, was die jungen Grünen da bringen, oder? Wenn man jetzt Klimaschutzmaßnahmen sagen, innerhalb 10 Jahren müssen wir so viel runter mit dem CO2-Ausstoß und der Klimakrise zu begegnen, wird das in den Medien sofort als Extremforderung dargestellt, aber zur Verteidigung muss ich auch sagen, eigentlich ist es auch das, was die Wissenschaft sagt, es wird halt einfach in unserer Gesellschaft jetzt als Extremforderung wahrgenommen. Es ist, pragmatisch gesagt, ist es natürlich nicht umsetzbar in so kurzer Zeit, wie es vielleicht gefordert wird, aber ich würde sagen, es ist halt einfach solche Forderungen, finde ich, das hat Platz, wenn es in einem Rahmen ist, rechtsstaatlich-demokratischen Rahmen ist, oder ist es eine Maximalforderung, und dann kann man dann sagen, okay, wir werden es zeitlich zwar nicht erreichen, aber ja, als Jungpartei kann man es so fordern.
Also Jungparteien, die haben einen Freibrief, die dürfen sehr weit gehen in ihren Forderungen.
Ja, einfach im rechtsstaatlichen Rahmen immer, oder? Alles, was nachher persönliche Angriffe sind, was Drohungen sind und so weiter, finde ich nicht okay, oder?
Sehen Sie das? Oder?
Ja, ergänzen. Also, ich will nicht sagen, dass man nicht mit Extremforderungen auftreten darf. Und ich will auch keine so eingemietete Politik. Und ich gehe auch davon aus, dass die Leute begreifen, wie es in der Politik funktioniert. Also das ist ja nicht so kompliziert, dass man viel will in einem Kompromiss. In einem Kompromisssystem muss man viel fordern, damit man überhaupt etwas erhält. Und auch dieser Umgang mit diesen Informationen, der ist lernbar. Aber man sollte, ja, man muss das halt auch immer wieder sagen und nicht sofort den Empörungsfinger hochheben und sagen, was die spinnen oder die fordern irgendwas, was gar nicht realistisch ist. Und die müssen in einem Aushandlungssystem mal mit einer klaren Position anfangen, damit am Schluss überhaupt etwas passiert. Und dann ist die Frage, wie ist die Diskussionskultur? Also die Leute können auch begreifen und lernen, wie Politik funktioniert. Das ist nicht so etwas, wo man überhaupt keinen Zugang dazu hat. Das ist alltägliche Prozesse.
Frau Markwalder, Sie haben ja eben gesagt, Sie hätten sich wirklich intensiv mit Debattenkultur und wie eben Politik funktioniert beschäftigt. Vielleicht können Sie noch etwas sagen zur Initiative, die Sie eben gestartet haben mit den kantonalen Parlamenten.
Also zur Zeit meines Präsidialjahres war Raphael Gont Ständeratspräsident, eine spezielle Konstellation, weil wir gehören beide zu den jüngeren Mitgliedern unserer Fraktionen. Und wir haben uns dann auch überlegt, was können wir gemeinsam machen. Er Westschweizer, Deutschschweizerin, und wir haben zum Beispiel auch unsere Feiern gemeinsam gestartet im Bundeshaus mit einer Inversionsrede, er auf Deutsch und ich auf Französisch, um das auch ein bisschen zu manifestieren. Und da hatten wir die Idee, wir könnten doch, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich mit diesen Herausforderungen beschäftigen. Jedes Parlament kennt, auch jede Gemeindeversammlung hat auch eben Regeln, Anstandsregeln, Voten, also zum Teil Zeitbeschränkungen. Und so haben wir alle Präsidentinnen und Präsidenten der kantonalen Parlamente ins Bundeshaus eingeladen und mit ihnen einen Nachmittag lang über politische Kultur, Herausforderungen der Ratsleitung, eben auch Umgang mit schwierigen Situationen etc. diskutiert und fanden das eigentlich alle sehr bereichernd. Und Raphael und ich haben am Schluss herausgefunden, dass dieses Format nicht ganz so exklusiv war, weil sich die kantonalen Ratspräsidenten jedes Jahr treffen, aber einfach ohne die nationalen. Und ich fand das aber interessant, einfach, dass wir diesen Austausch auch haben konnten. Und es war eine bunt zusammengewürfelte Truppe. Alle sind ein Jahr in diesem Amt und können dann einfach in dem Sinn voneinander lernen. Und ich finde, das voneinander lernen ist eben auch sehr wichtig. Mir geht es auch immer darum, wenn ich eben auch Austausch mit anderen Parlamenten habe, zum Beispiel jetzt war gerade eine Delegation aus der Ukraine hier, wir können immer voneinander etwas lernen. Wir müssen nicht das Gefühl haben, ach, die Schweiz ist so die perfekte Demokratie mit eben unseren Volksabstimmungen und der Partizipation der Bevölkerung und auch, was auch als Ventil dient, logischerweise. Aber ich entdecke immer wieder Dinge, bei denen ich sagen muss, das haben sie aber intelligent gelöst. Also gewisse Fragen, die man wirklich auch von anderen wirklich zugestehen muss, wow, die machen das jetzt besser als wir.
Ja, Sie waren ja eben als Nationalratspräsidentin für das ganze Parlament zuständig und mussten eben versuchen, eine Debattenkultur zu etablieren, die alle integriert. Sie, Frau Josi, sind Fraktionspräsidentin im Grossen Rat von Bern. Da haben Sie Mitglieder aus der gleichen Partei. Und wie wir wissen, es gibt ja auch die ein oder andere Figur innerhalb Ihrer Fraktion, die durchaus auch eben in den Medien erscheint, weil sie in den Medien erscheint durch gezielte Provokationen bisweilen. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe da, die Fraktion in Sachen Debattenkultur allenfalls mitzunehmen? Oder was ist Ihr Ansatz, wenn es darum geht, da innerhalb Ihrer Fraktion, die ja dann auch ins Parlament geht, anzusetzen?
Gut, ich bin nicht so erfahren in der Politik wie ihr seid, aber ich bin jetzt ja die erste Legislatur im Grossen Rat und seit letzten Dezember habe ich das Präsidium, das Fraktionspräsidium, und es ist eine Herausforderung. Es ist wirklich eine große Herausforderung, auch die Fraktion so zu führen, wie es vielleicht erwartet wird oder wenn überhaupt etwas erwartet wird. Aber schlussendlich, ich weiß nicht, könnt ihr mir vielleicht bestätigen, man kann nicht einem gewählten Grossrat oder einer gewählten Grossrätin vorschreiben, wie sie sich am Rednerpult auszudrücken hat. Also natürlich, für mich ist klar, es ist ein gewisser Anstand, der zu bewahren ist. Also das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Aber schlussendlich ist es nicht meine Aufgabe als Fraktionspräsidentin, solche Sachen zu fordern. Es sind gewählte Grossräte, die wissen selber, was sie zu tun haben. Und ich staune immer wieder, jetzt auch nicht nur in meiner Fraktion, überhaupt im Parlament. Und da bin ich vielleicht schon ein bisschen bisschen blauäugig war ich. Da kann man wirklich, ist ein Votum am Rednerpult ein aggressives Votum. Es spielt gar keine Rolle, welche Partei. Und wird vielleicht auch eine Fraktion angesprochen und sagt, ihr seid immer gegen. Und da sitzt du da so und denkst, was ist jetzt los mit dieser Person? Und dann später in der Wandelhalle frage ich dann mal, ja, was war mit dir? Ach, mach dir keine Sorgen, das ist Politik. Und ich, okay, gut. Das ist aber wirklich, das ist ein Verständnis, das ich nicht hatte. Aber das ist die Kultur. Also das habe ich jetzt mittlerweile auch gemerkt, ja. Und da muss ich sagen, okay, da weißt du genau, jetzt kommt dieser ans Rednerpult, denkst du, okay, jetzt gibt's wieder irgendeine Brause in eine Richtung. Aber ich glaube, es ist nicht, als Fraktionspräsident ist es nicht meine Aufgabe, Vorschriften zu machen in dieser Sache.
Ich habe einfach ein bisschen den Eindruck, eben innerhalb des Parlaments, innerhalb der Fraktion kann das ja funktionieren, weil man kennt sich, man hat eben den direkten persönlichen Kontakt. Aber gegen außen ist das ja nicht so. Also die Bevölkerung, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nehmen ja eben das wahr, was die Medien transportieren und das, was Politikerinnen und Politiker auch selber inszenieren. Ich sehe da schon eine gewisse Diskrepanz.
Ja, also es ist eben, dass man das bis zu einem gewissen Punkt als Politik auch entlarven muss. Also früher, also es gibt heute noch diese Arena-Sendung, und als ich das erste Mal dort war und die Leute da auf sich losgegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, die wären im Streit. Und dann in der Pause oder wenn es fertig ist, isst man zusammen etwas. Und dann sind dieselben Leute um den Tisch herumgestanden und haben sich bestens unterhalten über andere Dinge. Und das ist einfach, dass man in der Politik inszeniert. Das muss man wissen. Und auch wenn man es eigentlich wissen könnte, denkt man nicht immer daran. Und solche Dinge müssen so wie kontextualisiert werden oder müssen dargestellt werden, wenn man über Debatten berichtet. Also, dass es da nicht um Kämpfe um Leben und Tod geht, sondern es geht um unterschiedliche Ansichten, wie man ein Problem löst. Und man schaut mal, wie weit das man gehen kann, wie weit das die anderen mitmachen. Und also alles in Kenntnis unseres politischen Systems, das nun mal so ist, wie es ist und auch gut funktioniert. Und für diese Übergriffe eben, ja, also mit der Konkordanz, für diese Kontakte auch sorgt. Und wenn man etwas erreichen will, muss man auch zusammenarbeiten können. Aber das kann man nicht genug oft sagen, und es sollte auch bei einer Berichterstattung über eine politische Auseinandersetzung mitfließen. Es ist halt nicht so spektakulär, wie wenn man da diese großen Gegensätze hochzeichnet oder hochspielt, weil sonst glauben die Leute an diese Gegensätze und dass die auf immer und ewig verfeindet sind, und das stimmt einfach nicht.
Aber wie macht man das dann der Bevölkerung klar? Weil ich denke, viele Leute glauben eben schon, dass die Gegensätze sehr groß sind und dass die Auseinandersetzungen eben wirklich sehr hart geführt werden und nicht einfach nur vor der Kamera stattfinden.
Also ich muss sagen, ich mag Debatten, bei denen es wirklich auch mit vielen Argumenten und auch emotional zu und her geht. Ich mag diesen verbalen Schlagabtausch, solange er inhaltlich Substanz hat. Und dann, denke ich, muss man sich aber immer auch bewusst sein, dass das, was uns ein Fernsehformat wie die Arena präsentiert, ist einfach nicht Politik. Das ist eine Debattierrunde am Schweizer Fernsehen am Freitagabend für jene, die nicht in den Ausgang wollen. Und dann, ja, und die Leute haben oft das Gefühl, das sei jetzt so, wie die Politik läuft, und das ist nicht so. Aber das Format hat jetzt so lange überlebt und hat wahrscheinlich auch nicht wenig zur Polarisierung insgesamt beigetragen, weil die Perzeption ist eben, da sind zwei Lager, die gehen aufeinander los und vielleicht zerstreiten sie sich untereinander auch noch, dann macht es die Sendung noch etwas interessanter. Aber ich mache beispielsweise, wenn wir jedes Jahr haben wir von der American Swiss Foundation eine Young Leaders Conference in der Schweiz, und ich mache mit denen immer eine Bundeshausführung und lade die Generalsekretäre der Bundesratsparteien ein. Und um den Amerikanern unser politisches System zu erklären, lasse ich immer über bevorstehende Abstimmungen abstimmen. Und es gibt immer 3-1 oder 2-2 Entscheide oder vielleicht mal 4-0 im seltensten Fall bei wechselnden Mehrheiten. Und das ist so etwas Bildliches, dann merken sie, aha, okay, da kommen wir wieder zu den wechselnden Mehrheiten. Also eben, man arbeitet dann am Schluss schon von thematisch punktuell wieder zusammen. Und ich denke, das ist das auch, was eben am Schluss die Essenz der Politik ausmacht, dass da noch etwas Show und etwas Emotionen und ein bisschen Pfeffer oder auch ab und zu vielleicht ein bisschen zu viel der guten Schlagfertigkeit dazugehört, das mag sein. Aber letztlich geht es nicht darum, das Publikum im Parlament zu unterhalten, sondern es geht darum, das Land vorwärts zu bringen. Und die Unterhaltung geht dann am Fernsehen oder am Radio.
Und die Parlamentsmitglieder, die eben die Grenzen wirklich bisweilen überschreiten, die gehören auch einfach zum Unterhaltungsprogramm.
Nein,
sozusagen.
Also ich finde, dort haben auch die Medien eine gewisse Verantwortung, oder das Eintrittsticket für die Medien oder eben die gezielten Provokationen. Ich finde das zum Teil wirklich leid, und ich finde es auch ein bisschen, ja, unter einer parlamentarischen Würde, wenn man nur damit Politik macht, damit man wieder mal eine Provokation ins Land gesetzt hat. Und auf der anderen Seite, Kilian hat es richtig gesagt, auch sie haben ihre Wähler. Sie sind demokratisch dahingehend legitimiert. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine Art soziale Kontrolle. Also wenn man den Leuten unter vier Augen sagt, das fand ich jetzt sowas von daneben, und sie sind sich das manchmal gar nicht so richtig bewusst, weil sie nur aus ihren Bubbles den Applaus bekommen, dann beginnt vielleicht da und dort, ich sage jetzt mal nach Prinzip Hoffnung, ein kleiner Reflexionsprozess.
Sie haben ja gesagt, Sie möchten eigentlich nicht in dieser Rolle sein, oder? Dass Sie eben die Leute erziehen müssen.
Es ist nicht meine Aufgabe. Also ich erachte es nicht als meine Aufgabe, aber ich erwarte, ich gehe mit dir einig, eine Debatte muss ein bisschen Würze haben, aber der Inhalt muss auch substanziell sein, das gehe ich auch. Aber ich meine, Debatten, die Personen angreifen oder ja, persönliche Angriffe in Debatten sind, also das beobachte ich, die sind schon verloren zum Vornherein. Also da, ich glaube, da ist dann von rechts nach links kein Verständnis da, das empfinde ich so oder das spüre ich so. Aber ich denke, jetzt im kantonalen Parlament hält sich das recht in Grenzen.
Gibt es Bemerkungen oder Fragen aus dem Publikum? Wir haben hier eine sehr harmonische Runde. Vielleicht möchte jemand die Harmonie ein bisschen stören. Ja, bitte.
Sehen Sie eine Möglichkeit, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen fehlendem Nachwuchs und eben einem sehr harten Ton? Plötzlich ist das Internet da. Wir haben gehört, von Angesicht zu Angesicht lässt sich vieles regeln. Unter Parlamentarier tönt es eigentlich ziemlich entspannt, so in den Gängen oder in einem stundenlangen Telefongespräch oder in Sprechstunden, aber im Internet, diesem Resonanzraum, wird der Ton immer härter, Bubbles, die Leute überlegen sich vielleicht, oh mein Gott, ich bin viel zu exponiert so, und vielleicht im Hinblick auf unsere aktuelle Ausstellung Digitale Demokratie, die in die Zukunft schaut, wenn Sie an ParlamentarierInnen im Jahre 2050 denken, sind Sie eher kulturpessimistisch oder schwebt Ihnen eine positive Utopie vor? Was muss sich da ändern, dass da Nachwuchs kommt und dass dieser Ton nicht einfach mit zunehmender Digitalisierung härter und härter und härter wird?
Also vielleicht generell, die Medien spielen natürlich eine wichtige Rolle. Die sozialen Medien sind jetzt wie einigermaßen neu dazugekommen, wenn man es historisch betrachtet. Da ist der Umgang, müssen wir eher noch ein bisschen lernen wohl, wie man damit umgehen will. Generell die Medien, da meine ich dann eben auch Zeitung, Fernsehen und so weiter, wir haben vorhin angesprochen, Parlamentarier, die von der Provokation leben, dazu braucht es natürlich auch wieder die Medien, oder dass sie überhaupt, sie wissen, sie machen ja das nur, weil sie wissen, die Medien kommen, wenn ich das mache, und die Medien wissen, wir generieren möglichst viele, viele Klicks und verkaufen Abonnenten, wenn wir einfach diese Provokationen bringen. Also die Medien haben neben der Politik eine sehr, sehr wichtige Funktion und auch einen wichtigen Auftrag, und vielleicht noch zurückzukommen oft jetzt bei mir in der Agrarpolitik, dort haben wir Sie haben zwar gesagt im Vorgänger, wir sollen hier kein Medienbashing machen, weil niemand, keine Journalisten anwesend sind, und Politiker neigen natürlich schnell dazu, auch die Medien zu kritisieren. Bei mir in der Landwirtschaftspolitik ist es ja so, dass wir haben praktisch keine Medienvielfalt mehr, oder hatten noch fast nie. Wir haben eine Zeitung, die gehört dem Schweizer Bauernverband, und wir haben eine eher rechtskonservative Zeitung, und die Landwirtschaft und viele in der ländlichen Bevölkerung informieren sich einfach zur Agrarpolitik über diese Medien, und das ist dann sieht man, wenn wir das in der gesamten Schweiz hätten, eine so einseitige Medienberichterstattung, wie sie dort in diesem Thema hätten, dann hätten wir ein Riesenproblem, oder? Weil dort merke ich wirklich, man kommt mit den Argumenten gar nicht mehr zur Bevölkerung. über die Medien, weil einfach diese Zeitungen, und die sind halt abhängig auch von ihren Inserenten, die eine intensive Landwirtschaft möchten, und dementsprechend ist auch die Medienberichterstattung natürlich in diese Richtung ausgelegt. Und dann stelle ich fest, wir erreichen als Politiker die bäuerliche Bevölkerung nicht mehr. Also darum, so um das zu zeigen an diesem Beispiel, die Medien haben eine sehr wichtige Funktion.
Wenn ich hier gleich einhaken darf, aber die bäuerliche Bevölkerung erreicht die Politik sehr gut. Niemand hat eine stärkere Lobby im Bundeshaus als die Landwirtschaft. Also das muss ich jetzt schon noch einwerfen, vor allem nachdem ich irgendwie an der Präsidialfeier von Res Ebi gehört habe, aber Sie, Frau Markwalder, Sie sind gar keine Bauernfreundin. Dann habe ich Sie so angeschaut und habe gesagt, warum meinen Sie? Dann sagt er, ja, eben, also Sie haben nichts für die Landwirtschaft übrig. Habe ich gesagt, natürlich, also alles, was naturnah hier produziert wird. Ich schaue auch darauf, dass ich eben entsprechend konsumiere. Aber ich habe einen Vorstoß gemacht, beispielsweise auch für Medizinalhanf in der Schweiz anbauen zu dürfen. Das wäre eine große Chance für die Landwirtschaft. Aber wo ich ständig aufs Bremspedal treten muss, ist bei den Subventionen. Und das ist wirklich also phänomenal, oder? Und da sehe ich wieder Kilian, wenn er sagt, wir können uns zwar streiten mit dem Bauernverbandspräsidenten, aber gleichzeitig, also wenn es dann um Subventionen geht, dann sind sie sich über die Parteigrenzen weg in Minne einig. Und das führt dann dazu, dass eigentlich eine kleine Bevölkerung einen unglaublichen Machthebel hat und auch mit einem entsprechenden Output. Und noch ganz kurz, wie sehe ich in 2050 das Parlament oder die ganze digitale Demokratie? Sicherlich werden sich Debattenformate stärker auch noch eben in die digitale Welt verlagern oder in hybriden Formaten stattfinden. Ich glaube, Parlamente und Gemeindeversammlungen werden immer in einer Art physisch stattfinden, weil es braucht auch einen sozialen und direkten Austausch der Bevölkerung. Vielleicht wird man flexibler. Wir haben jetzt jenen, die in Covid-Quarantäne sind, erlaubt, von zu Hause abzustimmen. Vielleicht wird man da etwas flexibler. Das schadet hingegen dann wieder der Debattenkultur, sieht man in anderen Ländern, wenn da einfach quasi ein paar wenige versprengte Anwesende da sind und die Leute halten dann die Reden für die Bevölkerung zu Hause oder für die TV-Kameras. Und was vielleicht der ganze Hate Speech im Internet angeht, ich denke, da sind ja schon Formate unterwegs, so mit Artificial Intelligence, um auch Dinge herauszufiltern. Das wird dann einfach die große Challenge. Was filtert man hinaus, oder? Also wie ist dann der Logarithmus programmiert, dass eben das ist dann auch eine Frage der demokratischen Legitimation, was akzeptabel oder eben was dann nicht mehr akzeptabel ist. Das sind die großen Challenges wahrscheinlich für die digitale Demokratie der Zukunft.
Frau Josi, Sie können vielleicht auch noch etwas sagen. Ich habe den Begriff von der Agrarlobby jetzt gehört. Ich habe kürzlich gelesen, das ist eigentlich schon ein PR-Erfolg von Ihrer Seite, dass man überhaupt den Begriff verwendet. Ich möchte Ihnen da auch die Gelegenheit geben, etwas darauf zu antworten.
Gut, ich kann mich da anschließen. Also es ist auch im kantonalen Parlament, also ja, das wisst ihr beide auch. Also ja, die bauen die halt zusammen, das ist wirklich für ihre Anliegen, da ist man wirklich auch sehr gut beraten, wenn man sich mit den Bauern auch gut verträgt, dann hat man auch bessere Chancen, aber jede Gruppierung hat die gleiche Möglichkeit. Und da komme ich wieder auf das zurück. Wenn man daran arbeitet und investiert eben, dann entsteht etwas. Ja, das haben, ja, es ist nicht, wenn die Abstimmungen vom Sommer, ja, ich weiß, das ist nicht in deinem Sinn, aber was da entstanden ist, hätte ja niemand gedacht, auch mit dem CO2-Gesetz, aber da auch andere Gruppierungen können dasselbe machen. Also ich sage immer, ja, wenn die Leute sagen, ja, die Bauernlobby, es war wieder die Bauernlobby, ja, man kann genau gleich auch eine andere Lobby kann stark werden, aber eben man muss dann irgendwo auch zusammenhalten und muss etwas dafür tun. Aber wenn ich vielleicht noch etwas zum Parlament oder zur Debattenkultur im 2050 sagen wird. Ich hoffe ganz, ganz fest, dass es also höchstens hybrid sein wird und nicht nur noch visualisiert. Weil ich denke, eine Debatte lebt vom... Man sieht schon, wie wir hier sitzen und man spricht mit den Händen und man schaut einander in die Augen. Eine Debatte lebt auch wirklich vom physischen Beisammensein. Alles andere, ja, hoffe ich nicht, dass sich das so entwickelt, dass es eben hybrid finde ich gut, aber nicht mehr. Aber im 2050 schaue ich es vielleicht noch im Fernsehen höchstens.
Ja, die Debatte eben in physischer Präsenz, die profitiert, aber was natürlich schon auch ein wichtiger Teil ist, um etwas zu erreichen, was Sie gesagt haben, sind eben die Algorithmen in den sozialen Medien, weil die sind ja eigentlich heute so programmiert, dass sie eben nicht unbedingt auf die Konsens und harmonische Mitte fokussieren, sondern es geht eigentlich immer darum, die Extrempositionen dann noch möglichst mehr Leuten zu zeigen, um da allenfalls Antworten darauf zu generieren.
Ja, 2050 ist zum Glück noch sehr weit weg. Da kann man sich ganz vieles überlegen natürlich. Also ich glaube, die Leute werden dann wissen, wie man mit den sozialen Medien umgeht und sich die sehr gut zu nutzen machen, auch wie all diese Möglichkeiten, die da vorhanden sind. Früher hat es ja gereicht, wenn auf einem Plakat gestanden war, mutig, zugreifend und vertrauenswürdig, und dann hat man ihn gewählt, oder? Und heute weiß man, dass das nicht überall stimmt, oder? Und im Internet wird es ganz ähnlich sein. Man wird auch wissen, woher die Information kommt. Man wird mit gewissen Tools diese Information filtern, aufbereiten, kontrollieren können und so. Und ich glaube, da gibt es auch positive Aspekte. Nicht nur Algorithmen, wo uns Google irgendwie Leute unterschiebt oder Cambridge Analytics oder so. Ich glaube, dass man über weniger Dinge wird entscheiden können, weil einfach der Spielraum kleiner wird und viele Dinge, die werden technisierter werden, sie werden international entschieden, es wird, die Verwaltung wird mehr Gewicht haben und so. Also ich weiß nicht, was von der Demokratie, wie wir sie heute noch so schätzen und genießen können, was denn da wirklich noch übrig bleibt. Es wird sicher ein paar Entscheidungen geben, aber das sind weniger. Ob die Jungen dann kommen, ich sage mir halt immer, alles zu seiner Zeit irgendwie, und weshalb sollen die Jungen, wenn sie etwas anderes machen wollen, unbedingt Politik machen? Also es gibt ja genügend Jahre, wo man noch Politik machen kann, und man kann das auch ein bisschen später machen. Also von dem her bin ich da nicht so beruhigt. Und ich misse auch lieber, wenn die Leute interessiert sind an der Politik, die sich beteiligen, als wenn einfach alle Stimmen gehen und dann irgendetwas in die Urne werfen, damit etwas in der Urne ist. Also klar ist es schöner für die Politikerinnen und Politiker, dass möglichst viele Leute sie wählen und dass sich alle für Politik interessieren. Aber das ist nicht die Realität.
Dann möchte ich jetzt vielleicht einfach alle Podiumsgäste bitten, noch einmal kurz darüber nachzudenken, wie wir eben doch wieder mehr zueinander finden können, wie wir mehr Empathie entwickeln, mehr Rücksicht, mehr Gemeinwohlorientierung und einfach, was Ihnen da ein wichtiges Anliegen ist. Vielleicht jetzt auch mit diesem Soundtrack im Hintergrund.
Ja, ich glaube, in den politischen Debatten und Auseinandersetzungen muss man sich immer bewusst sein, mein Gegenüber hat vielleicht doch recht. Oder hat vielleicht auch recht, oder? Also, dass man irgendwo nicht sich auf eine Position völlig versteift, aber dass man sich auch versucht, in etwas hineinzufühlen. Ich meine, wir hören jetzt die Wutbürger auf der Straße und ich kann gewisse Frustrationen nachvollziehen, aber für mich hat es Grenzen, wie man sich ausdrückt, wenn es um Gewalt geht, wenn es eben um Drohungen, Sachschaden oder Personenschäden sogar geht. Das sind alles eben Grenzüberschreitungen, die nicht zu tolerieren sind. Aber friedlich seine Meinung zu äußern, aber auch zum Beispiel zu respektieren, wenn man halt keine Bewilligung für eine Demonstration erhalten hat, kann man sich auch daran halten und das vielleicht an einem anderen, vielleicht weniger, ich sage, symbolträchtigen Ort machen, oder? Weil halt Bundesplatz und Bundeshaus sind symbolträchtige Orte und ziehen offenbar dieses Publikum an. Aber ich denke, wir müssen wirklich immer uns bewusst sein, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt sehr viele Grautöne dazwischen.
Frau Josi, Ihr Schlusswort?
Ja, mein Schlusswort ist, man soll den politischen Gegnern nicht mit Füßen treten. Das ist, das finde ich, ja, das ist keine Kultur. Und mit Respekt aufeinander zugehen und eben auch andere Meinungen im Raum stehen lassen oder darüber nachdenken. Aber ich möchte noch gerne etwas sagen zum von deinem Parteipräsidenten, und ich habe das schon so oft erwähnt, weil was er gesagt hat nach dem CO2-Gesetz, er war so frustriert, und da haben sie ihn angesprochen, ja, als Parteipräsident, also wie fühlen Sie sich jetzt? Und da hat er gesagt, wissen Sie, als Parteipräsident ist es so, wie, da fühle ich mich manchmal wie eine Straßenlampe, wie eine Straßenlaterne. Oben muss man leuchten und unten wird man angepisst. Das hat er wirklich so gesagt, und es ist wirklich so treffend. Es ist parteiübergreifend, und ich denke, die Erwartungshaltung ist hoch, aber für mich ist schon der Respekt gegenüber dem politischen Gegner oder die Menschen, mit denen man zu tun hat, der sollte. Und das kommt auch ein bisschen abhanden, habe ich das Gefühl, ja.
Ja, vielen Dank. Jetzt war ich schon darauf vorbereitet, dass noch eine Kritik an Parteipräsidenten kommt, aber sind wir ganz überrascht. Ja, also ich kann eigentlich anschließen, ich bin auch der Meinung, man muss wie die Ängste und die Befürchtungen der Bevölkerung oder einzelner Bevölkerungsgruppen ernst nehmen und ihnen eben auch zuhören und sie wirklich versuchen, sie zu verstehen und wieso kommen sie so, wieso haben sie diese Ängste? Und da sind alle gefordert, da sind wir als Politiker gefordert, da eben aber auch die Medien und eigentlich jede Einzelne ist da gefordert, dass man da nicht noch wie mehr Öl ins Feuer gießt aus gewissen Interessen, sondern dass man eigentlich versucht, eben diese Gräben wieder zu schließen und versucht, Lösungen zu erarbeiten.
Ja, also mit mir geht es ja eigentlich vor allem darum, wie man sich verhalten soll, um diese Prozesse, die stattfinden, mit denen man auch Mühe hat, besser zu verstehen. Und ich habe es vorhin schon eigentlich gesagt, also mir ist diese Überlegung wichtig, dass man sich immer wieder Gedanken macht, wer sagt etwas oder wer macht etwas, und sich überlegt, weshalb macht er das. Und das gibt einem schon einen gewissen Aufschluss darüber, ob das jetzt zu rechtfertigen ist oder nicht. Und wenn wir jetzt einen Corona-Fall nehmen, es gibt Leute, die sind nicht geimpft. Also ich möchte nicht von den Nicht-Geimpften sprechen, sondern ich möchte, wer ist nicht geimpft und weshalb ist er nicht geimpft? Und da gibt es ganz viele Gründe, und dann versteht man die Situation auch ein bisschen besser. Also man muss irgendwie den Zugang zu diesen Geschehnissen oder Ereignissen finden und sich solche Fragen stellen.
Demokratie.